Okay, sehr schön. Ach, es ist richtig schön, dass hier so viele Leute sind. Viele von euch kenne ich auch. Yes. Also wir haben heute hier Conny und Lisa sitzen, die heute beide oben auf der Wiesnbühne spielen werden. Also können wir sich schon mal merken. Yes, erstmal hallo, ihr habt das Mikro. Sehr gut. Stellt euch mal vor, wer seid ihr?
Hallo, hallo, hallo. Oh, das ist laut. Hallo.
Das ist Conny, ich bin Lisa. Nur damit das auch einmal kurz klargestellt wurde.
Und wer seid ihr? Was macht ihr für Musik?
Ich mache Pop-Rap oder ähnliches. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man fragt, glaube ich, ob das jetzt Rap ist oder nicht. Musikalisch ist es genre-technisch sehr durchgemischt, aber die eine Konstante, die bleibt, bin ich. Und das reicht für mich als USP.
Sehr schön.
Ich würde auch sagen, dass ich Rap mache, Deutschrap. Und ich wäre gerne eigentlich einer von einer Boyband. Ich glaube, ich wäre eigentlich gerne Popstar. Aber das ist mir stimmlich nicht vergönnt gewesen. Deswegen blieb mir nur Rap und jetzt bin ich Rapper geworden.
Ist doch auch cool. Und ihr tretet aber auch generell zusammen auf, oder? Also das ist nicht das erste Mal, dass man euch heute an einem Abend zusammensieht. Oder wie ist das genau?
Ich wurde irgendwann gefunden und dann sind wir auf verzwickte Wege Best Friends geworden und jetzt bin ich fester Teil der Band und dann aber auch selbst einfach eine sehr gute Künstlerin, der man keinen Wunsch ausschlagen kann. Und dann ist das jetzt irgendwie, ist es irgendwie zu einer Kombi geworden. Ich weiß auch nicht so richtig, aber ich habe das Gefühl, wir sind eh irgendwo zusammengewachsen und es ist eigentlich nicht vermeidbar.
Habt ihr schon mal so viel gespielt wie dieses Jahr? Weil ihr seid ja extrem viel auf Tour irgendwie.
Nein.
Habt ihr das einstudiert?
Ja, es ist ein absoluter Film. Es ist richtig, richtig schön. Ich habe das Gefühl, dass nach Corona, also während Corona hat sich zumindest, also wenn ich jetzt mal für mein Projekt Conny sprechen kann, hat sich während Corona sehr, sehr viel getan. Wir haben viel Musik rausgebracht und waren super aktiv. Und sobald dann die Booking-Slots frei geworden sind, weil mit Corona sind ja viele Lineups immer so weitergeschoben worden, sodass dann 2022, als das erste Mal wieder Festivals möglich waren, noch gar nicht so viele Slots frei waren, weil einfach die ganzen Lineups immer so mitgewandert sind über die Jahre. Und dieses Jahr ist jetzt so das erste Mal gewesen, dass wirklich es auch, dass die Lineups, dass die Festivals auch Plätze frei hatten, NewcomerInnen zu buchen. Und das hat für uns sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wir sind jetzt, ich glaube, Lisa spielt sogar ein paar mehr Festivals als ich, weil sie sozusagen bei allen Conny-Festivals dabei ist und dann noch ein paar eigene Lisa-Shows krass, spielt. Ich glaube, du spielst 25 oder fast 30 Festivals oder so, Alter, dieses Jahr. Über 30 sogar. Und bei mir sind es, glaube ich, so 23 Festivals oder so. Also es ist wirklich total schön. Und ja, es ist einfach toll zu sehen, wie auch so diese Arbeit, die man während dieser nicht Live-Zeit, also während dieser Corona-Zeit irgendwie gemacht hat, dass es auch so ein bisschen fruchtet. Also es ist richtig,
Wahnsinn,
schön.
Also über 30 Festivals ist schon ordentlich. Du hast ja auch in Lützerath gespielt, bei der Besetzung dort, also hat bestimmt jeder mitbekommen. Und bei der großen Demo hast du auch gespielt. Wie war das und hast du da auch Kritik bekommen, irgendwie von Kollegen, von Kolleginnen oder aus dem Arbeitsumfeld? Irgendwie gab es da auch Leute, die gesagt haben, ey, das sind alles Straftäter, das ist kriminell, wie kannst du da auftreten?
Tatsächlich nicht. Ich habe so ein paar Fridays for Future Shows gespielt, inzwischen zuletzt gestern. Also Lisa und ich waren gestern auf dem Sommerkongress von Fridays for Future. Die machen sowieso immer so ein internes Camp, wo die sich so als Bewegung so neu sortieren. Und das war gestern in Lüneburg und da waren wir gestern, haben da gespielt. Ich habe bisher von, jetzt sage ich mal aus der Branche, jetzt von KollegInnen jetzt nicht irgendwie die Rückmeldung bekommen, dass sie das irgendwie uncool finden oder dass die irgendwie, dass sie so dagegen wären. Ich glaube, dass das Einzige, was ich irgendwie sagen kann, wo ich so manchmal das Gefühl habe, ist, dass diese Verbindung mit so einem explizit aktivistischen und explizit politischen Kreis, mit einer politischen Bubble, wie auch immer man das nennen möchte, glaube ich, für manche KünstlerInnen so ein bisschen heikel ist, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass dass sie eventuell Leute aus ihrem Publikum vielleicht vergraulen, weil die zum Beispiel sagen würden, ja, das sind doch alles Verbrecher, Klimakleber hier, die kleben sich auf die Straße und das geht nicht klar. Und dass man dann vielleicht Angst hat als Pop-Artist, der vielleicht auch für sich selber, die vielleicht für sich auch selber sagt, ich möchte gar keine politische Musik machen, deswegen möchte ich mich auch nicht gemein machen mit diesen Leuten. Und da habe ich manchmal spüre ich manchmal gewisse Vorbehalte dafür, die ich für mich jetzt nicht spüre, aber ich mache auch sehr explizit politische Musik, deswegen ist das für mich auch keine Frage. Aber so, das wäre das so das Einzige. Aber sonst, also so Rückmeldungen, dass die sozusagen mir privat gespiegelt haben, dass sie es cool finden, habe ich bisher nicht bekommen.
Okay, also die Angst habt ihr nicht, dass ihr euer Publikum vergraulen könntet. Gegenteil.
Nein. Mein Publikum ist kernlinks. Ich habe eine EP, die heißt Antikapitalistische Partybanger. Ich glaube, man kann mich nicht cool finden, wenn man das nicht checkt.
Ihr habt auf der einen Seite sehr politische Texte, aber auch immer wieder sehr persönliche Texte beide. Wo nehmt ihr denn dieses Selbstbewusstsein her, über so Themen zu reden wie Mental Health oder auch Schwächen von euch oder auch einfach sehr persönliche Themen? Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, gerade auf einer Bühne vor vielen anderen Leuten.
Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Themen, die viele Menschen als persönlich einordnen würden, die für mich General Information sind. Ich bin eine chronische Oversharerin. Ich erzähle wahrscheinlich eigentlich eher den meisten Leuten alles. Es gibt definitiv so 2-3 Themen, wo ich auch immer wieder sage, oh, ich will da einen Song schreiben und es klappt einfach nicht, weil das irgendwie die sind, die mir voll nahe gehen und das... Weiß ich nicht, dann fühlt sich jeder Satz irgendwie cringy an und es ist so, jedes Wort ist irgendwie das falsche Wort dafür. Dementsprechend, ich glaube, ich habe das gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach eine verschobene Wahrnehmung der Realität.
Ja, aber erfrischend. Wie ist es bei dir? Du singst auch oft über Gefühle, über Traurigkeit, über persönliche irgendwie Liebe.
Boah, das ist ja eigentlich schon eine fast musik- oder kunstphilosophische Frage, wie man irgendwie Kunst so für sich selber einordnet und welchen Zweck das auch für einen persönlich erfüllen soll. Ich muss sagen, dass ich, wenn ich Kultur und Kunst rezipiere, ist eigentlich immer das, was ich suche. Also ich suche nach echten Gefühlen. Ich will etwas spüren. Wenn ich etwas lese, wenn ich Musik höre, dann bin ich an dieser echten Emotion bin ich interessiert. Und dementsprechend, ich glaube, wenn das so dein Zugang ist zu Musik und oder zu Kunst, wenn das ist das, was man selber sucht, dann ist natürlich auch, wenn du selber kunstschaffende Person bist, dann versuchst du natürlich auch etwas Ähnliches für deine eigenen Werke irgendwie zu machen. Und deswegen glaube ich, ich habe angefangen, Musik zu machen mit 14 und dann gibt es, glaube ich, eine ganz lange Phase von so Imitation. Also du schaust dir erstmal an, Leute, die du cool findest und du versuchst das selber zu machen. Am Anfang kopiert man sehr, sehr stark und dann hast du fast eine exakte Kopie von irgendwie deinem Lieblingslied und dann findet man immer mehr so den Zugang zu einer eigenen Sprache, zu einem eigenen Modus. Und für mich war sozusagen, glaube ich, nachdem ich diese Phase, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass immer alles 100% nur alles meine eigenen Gedanken sind, nachdem ich so eine Phase abgeschlossen hatte, dass ich, glaube ich, dann gemerkt habe, okay, ich möchte über diese Sachen auch selber sprechen. Und was sind denn meine eigenen Gefühle? Du reproduzierst, glaube ich, mal, also gerade in der Popmusik wird so viel, allein das Thema Liebe, ich meine, so viele Songs über Liebe, da ist auch viel Reproduktion irgendwie dabei und dann fängt man irgendwann an, sich aber zu fragen, okay, aber was sind denn genau meine Gedanken zu Liebe, was sind denn meine Gefühle dazu? Und dann kommt man in so einen, finde ich persönlich, super schönen Prozess des Rausschälens und des Findens von so einem eigenen emotionalen Kern. Und ich muss sagen, es macht mir einfach viel Spaß. Und natürlich gibt es so Momente auf der Bühne, wo das auch krass ist, dann so über Depressionen, über Trennung und über Angst zu sprechen. Aber ich habe bisher immer ziemlich gute Erfahrungen damit gemacht, das auch mit einem Publikum zu teilen, weil ich so das Gefühl habe, das kommt auch am Ende immer wieder zurück, diese Energie.
Wer war das in deiner Phase der Imitation? Wen hast du da imitiert?
Boah, also ich kann wirklich sagen, ich habe als ich angefangen habe, Rap zu hören, war es sehr viel Samy Deluxe und ich habe teilweise wirklich 1:1 Samy Deluxe Texte, also er hat irgendwie so eine Punchline gehabt und das hieß dann so, wo er gesagt hat, ihr seid soft wie Apfelmus oder so und ich habe dann einen Text geschrieben, wo ich dann habe, ihr seid weich wie Pflaumenmus oder sowas. Also ich habe es wirklich so mehr oder weniger analog, den du hättest sozusagen den Originaltext daneben legen können und das waren so meine ersten Versuche.
Ja, sowas aber so fängt es an, ja. Ihr habt jetzt eben über diese politische Ausrichtung gesprochen und was das auch mit dem Publikum macht. Jetzt habt ihr auch beide einen relativ eigenen Sound oder eigene Art so von Storytelling, zumindest bei dir. Du hast wirklich sehr experimentelle Sachen auch einfach drin mit meiner E-Gitarre, mal irgendwie Techno, Dubstep, irgendwas. Also wie verbindet ihr das, weil ihr lebt ja auch irgendwie davon, also ihr nehmt Geld damit ein und seid auch irgendwo darauf finanziell angewiesen, schätze ich mal. Wie vereinbart ihr das, diese Ansprüche, die das Publikum hat, also dem gerecht zu werden und eure eigene Leidenschaft irgendwie so verwirklichen zu können, dass ihr damit zufrieden seid?
Also ich hatte da, glaube ich, einfach Glück, dass wenn das ein Venn-Diagramm wäre von das möchte Lisa und das finden Leute bei Lisa gut, dann wäre das ein Kreis. Also es ist irgendwie einfach, ich habe immer weirdly komische Sachen gemacht und dann standen jedes Mal irgendwelche Leute da und haben gesagt, auf eine Art finde ich es gut. Und irgendwie will ich dir helfen, es cooler zu machen. Und dann hat sich das so über sehr die Jahre gut aufgebaut. Stimmt gar nicht. Jetzt sitzen wir ständig in Writing-Sessions und mir wird gesagt, Lisa, du hast keine Struktur in deinen Songs. Lisa, das ist gar nicht, wie man Pop schreibt. Lisa, möchtest du das nicht mal anders machen? Also vielleicht kommt das jetzt erst, dieser Struggle, das zu vereinbaren in Zukunft. Aber aktuell klappt es noch ganz gut.
Ich würde noch gern über Thema Sexismus reden. Wie sehr nervt dich das, dass du immer, wenn du in Interviews bist, über dieses Thema redest oder reden musst?
Ich werde darauf nicht antworten, weil du hast deine Frage ja gerade selbst beantwortet, oder?
Also nervt dich das?
Es ist insane. Es geht mir so auf den Piss. Wieso muss man überhaupt noch drüber reden? Wieso sind die einzigen Panels, zu denen ich eingeladen werde, jetzt sind hier natürlich vom großartigen Non-Song-Festival ausgenommen, wieso sind die einzigen Panels die, wo es um Frauen geht? Das ist doch vollkommen scheißegal. Ich mache halt Musik, lade mich halt ein, um über Musik zu reden. Ich denke, wir sind einfach alle wieder was Bahnbrechendes geleistet, Leute. Ich sag's ehrlich. Warum hängen wir 10 Jahre hinterm Diskurs? Ich habe 2017 angefangen und habe gesagt, das ist das Jahr des Luders. Und da sage ich seitdem jedes Jahr. Und so übernächstes Jahr ist es das, glaube ich. Hab keinen Bock mehr.
Okay, dann überspringen wir das Thema. Nein, du bist ja auch im Battle-Rap unterwegs, bist in der Cypher, wo es darum geht, sein Gegenüber lyrisch fertig zu machen, über ihn zu stehen und sich zu dissen, zu beleidigen. Und da kriegst du ja auch, wie das immer ist, natürlich auch ordentlich auf den Deckel, wie jede. Und hier bist du ja eher so für deine Musik, für deinen Pop-Rap-Kram, Techno, was auch immer. Hier kommen Leute, um deine Musik zu hören. Die sind deine Fans, die deine Texte kennen. Und ich schätze mal, du hast auch ordentlich Spaß auf der Bühne. Was ist für dich so dieser Kernunterschied? Also gibt es was du lieber machst, in der Cypher zu stehen und so zu battlen oder hier zu stehen? Oder wie fühlt sich das an für dich?
Also ich bin auf jeden Fall lieber auf meiner Bühne. Ich glaube, einfach beleidigt zu werden ist nie cool, egal ob das in einem Kunstraum
oder... Aber du machst
es
ja freiwillig, du gehst in den Ring und...
Ich würde sagen, semi-freiwillig. Also ich gehe da halt hin, weil irgendwer muss es machen. Ich gehe da nicht hin, weil ich es geil finde. So. Ich sehe dich. Wir connecten. Jetzt guckt sie weg, ist klar. Cool. Also ich weiß nicht, es ist halt irgendwie ein Space, wo 60 Männer stehen, die das organisieren und die sagen, ja, das ist in Ordnung, dass wir das so machen und das kann für immer so weiterlaufen. Und jede Frau, die da mitarbeitet, wird halt gesilenced oder zurechtgestutzt. Es gibt die großartige Interviewerin Anna, die sich wirklich extrem einsetzt, dass weibliche Perspektiven mit reingenommen werden, wenn wieder mal was Krasses, Krankes passiert ist. Und die wird so fertig gemacht. Die ist,
ich habe die Kommentare gesehen unter dem Dilltiddy-Interview.
Ja. Sie ist so ein krasses Hassobjekt. Das ist wahnsinnig. Und so die Orga steht so halb hinter ihr. Also die verteidigen die immer und die bleibt dabei und die versuchen die zu unterstützen. Aber auch Anna wird in ihren Ansätzen mega klein gehalten. Also die, so, sobald die mit was Radikalerem kommt, sind die so, oh, nee, dann kommen die 16-jährigen Pubertären nicht mehr zu uns. Dann verkaufen wir weniger Merch. Ja, und es ging mir einfach auf den Sack, dass die da ihre Gewalt, literarisch ihre Gewalt, einfach öffentlich verbreiten dürfen, ohne dass da halt mal jemand steht und sagt, dass es uncool ist, weil Kritik, die von außen kommt, ist nie eine, die zündet. Das muss irgendwie innerhalb stattfinden und ich muss so eine coole Gegenposition bieten und nicht einfach nur rummeckern. Und ja, ich werde auch nicht mehr eingeladen.
Dann warst du entweder sehr erfolgreich oder nicht. Du hast es eben schon angesprochen, es gibt natürlich auch, also nicht nur in der Szene diesen Hass, sondern natürlich auch sehr stark im Internet. Du hast es auch, also du hast es auch schon öffentlich irgendwie erzählt, dass Leute irgendwie deine Adresse geleakt haben und sowas. Ich stelle mir das unglaublich belastend vor. Wie gehst du mit Hass im Internet um? Oder wie schaffst du das irgendwie zu trennen von deiner Kunstfigur zu deiner Privatperson? Also wie sich das, wenn sich das so mischt?
Ich trenne gar nicht so doll zwischen Kunstfiguren und Privatpersonen, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel zu handeln ist. Ich bin so schon genug als Mensch, da brauche ich nie noch eine zweite Version von. Aber da durchstehen ist auf jeden Fall komplett meinem unglaublich tollen Umfeld zu verdanken. Also so, ich habe krass viel Rücken von meinen FreundInnen und wenn Scheiße passiert, dann kann ich halt mein Handy ausmachen und zu denen gehen und dann weinen die mit mir oder trinken Wein mit mir und dann lachen wir die Leute aus, die abgehängt sind von der Gesellschaft und ganz offensichtlich nichts verstanden haben. Und dann ist eigentlich alles okay.
Bekommst du was irgendwie ab, irgendwie Hate im Internet, gerade wenn es um die Politik, also um die politischen Texte geht oder so? Wie sind da deine Erfahrungen?
Also als es ist schon ein krasser Unterschied, weil ich habe das so das Gefühl, Lisa und ich äußern uns, glaube ich, ähnlich viel politisch. Und ich bekomme ja mit, was bei Lisa ankommt und was bei mir ankommt. Und das sind Welten an Unterschied. Es kommen zwischendurch mal ein paar Kommentare, die aber jetzt, finde ich, auch... Also,
du warst auf dem Deichbrand Müll.
Genau, dass jemand schreibt, so, du warst auf dem Deichbrand Müll. So, das ist schon eine der schlimmsten Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Und im Vergleich zu dem, was ich schon bei Lisa gesehen habe in den DMs, das ist schon ein krasser Unterschied. Also ich merke auch, also ich habe ja sozusagen wirklich auch hier den empirischen Beweis für Male Privilege, wenn ich das an uns beiden vergleichen kann. Und es ist schon Wahnsinn. Also bei mir ist es tatsächlich nicht so viel, obwohl ich ja auch sehr politisch bin und explizit politisch bin, sowohl in meinen Songs als auch auf Social Media.
Sucht ihr euch dann für eure Festivals, für die Venues dann auch extra irgendwie Bühnen aus, wo ihr wisst, die VeranstalterInnen sind irgendwie mit euch auf einer Linie, oder sucht man aktiv die Räume, die außerhalb der linken alternativen Bubble sind? Oder, also mit Battle Rap haben wir eben schon drüber geredet, aber ist das eine Rolle für euch?
Ich glaube, es ist so eine Mischung. Also es gibt auf jeden Fall Spaces, wo wir beide sagen würden, da treten wir nicht auf, weil das geht einfach nicht. Es gibt aber auch Spaces, wo man so den Kompromiss eingeht und sagt, ja okay, aber vielleicht kann ich da irgendwen abholen, der davor, also der woanders nicht stattfinden würde und sich und ja. So, ja eben, also ja, wie du gesagt hast, genau die Spaces, wo halt die Nachrichten immer wieder reproduziert werden, ein bisschen aufmischen und da spezifisch dann drinstehen und sagen, uncool. Ich glaube, Shaming funktioniert, aber wir sollten halt so legit einfach menschenfeindliches Verhalten schämen und nicht, wie man aussieht.
Wahre Worte.
Also ich glaube, dass es dass sozusagen die Festivalkultur und die allermeisten Festivals, jetzt mal abgesehen von Festivals, die jetzt explizit zum Beispiel von einer rechten Szene organisiert werden oder so, würde ich sagen, dass die meisten Festivals und Kreativschaffenden schon auch im, also jetzt grob eher sozusagen der politischen Linken irgendwie so zuzuordnen sind. Und deswegen habe ich jetzt schon auf den Festivals, auf denen wir gespielt haben, es gibt jetzt wenig Festivals, von denen ich sagen würde, da möchte ich eher nicht spielen, sondern wenn, dann gibt es eher Festivals, wo ich so sagen würde, das ist ein Mainstream-Festival, bei dem ich jetzt nicht erwarten würde, dass es da eine... dass da eine sehr, sehr politisierte Crowd gibt und die vielleicht auch eher Bock haben auf Popsongs und auf Feiern und auf gute Laune. Aber wir haben uns schon auch entschieden, auch explizit die politischen Songs da zu spielen, weil wir schon auch der Meinung sind, dass das auch genau da passieren muss. Also zum Beispiel gibt es einen Song Pfefferspray von uns beiden auch, der thematisiert sexualisierte Gewalt. Und da ist natürlich auch so die Frage, spielt man das auf einem Festival, auf dem irgendwie Bier verkauft werden soll, auf dem die Sonne scheint und die Leute tanzen wollen und gute Laune haben wollen, aber spielen wir da so einen Song? Und aber wir haben das intern besprochen und wir glauben, dass gerade auf Festivals sowas thematisiert werden muss, weil das halt Spaces sind, die in denen sozusagen, das keine Safe Spaces sind für Menschen aller Geschlechter, sondern wahrscheinlich eher für Menschen, die sozusagen so wenn nicht gelesen sind wie ich, weiße Personen. Und gerade deswegen sollte man auch solche Ideen und solche Kritik, glaube ich, auch auf solche Spaces wie Festivals tragen. Und deswegen spielen wir jetzt zum Beispiel auch so einen Song wie Pfefferspray auf allen Festivals.
Aber ich finde das auch eigentlich eine schöne oder irgendwie elegante Art, das rüberzubringen und irgendwie zum Thema in der Szene zu machen. Und das ist ja trotzdem Musik und die Leute haben Spaß vor der Bühne. Also.
Absolut, auf jeden Fall, genau. Es ist ja nicht irgendwie 3 Minuten lang sozusagen von oben runter Vortrag, erklärt, sondern es ist immer noch ein Song, so, der im Zweifel eben auch emotional, wo wir haben eben ja auch über das Thema Emotionen auch gesprochen. Das ist auch ein Feedback, was wir auch bekommen dann nach den Shows, dass Menschen eben auch sagen, es hat mich einfach krass berührt auch. Und das ist natürlich super, wenn dann auch so ein emotionaler Zugang zu einem so politischen Thema gefunden werden kann.
Voll. Bevor wir jetzt gleich zu den Publikumsfragen kommen, also ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr Fragen an die beiden habt, wie geht's denn bei euch jetzt musikalisch weiter? Ich glaube, du bringst eine neue EP raus. Wie sieht es bei dir aus? Du hast eben gesagt, du spielst auch viele Shows. Wie sind da eure Pläne?
Also ich wollte eigentlich dieses Jahr noch ein Album rausbringen und dann habe ich 30 Festivals gespielt. Dementsprechend hat sich das jetzt alles ein bisschen verzögert, aber dafür wird auch das Album geiler. Es wird Fühle mit 3 Ausrufezeichen heißen und es ist heiß in der Pipeline.
Ich habe schon dein Tattoo gespottet auf deinem Arm. Fühle.
Hell yeah. Ich bin eine impulskontrollierte Person. In meinem Nacken steht auch Lisa. Das habe ich bei meinem ersten Musikvideodreh stechen lassen.
Auf deinen Schuhen steht auch Lisa.
Das stimmt.
Ist das dein Merch oder kann man die kaufen oder so?
Nee, die waren vor 6 Jahren im Angebot. Nike ID. Da kann man sich so, da ist auch eine Schildkröte hinten drauf.
Crazy.
Weil ich so schnell bin.
Genau, also das Lisa-Album kommt hoffentlich Anfang 2024 und dann kommt die große Release-Tour im Anschluss. Wir planen das schon sehr, sehr akribisch. Ich sag das nur, ey, also es ist ja, wir sind ja unter uns hier. Es wird, wird ja nicht auf Kamera aufgezeichnet und ins Internet gestellt oder so. Deswegen,
Quatsch.
Das dürfen wir noch gar nicht announcen. Es sind jetzt schon 2 Singles rausgekommen. Es kommt Ende des, beziehungsweise am 1.9. erscheint eine neue EP, die heißt Für immer temporär. Und dann kommen noch 1-2 Features dieses Jahr und dann werde ich mich nächstes Jahr an den finalen Akt von meiner Album-Trilogie Manic Pixie Dream Boy setzen. Da fehlt noch der dritte und letzte Teil und das wird mich mehr oder weniger 2024, glaube ich, komplett in Beschlag nehmen und dann kommt es hoffentlich Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2025. Oh Gott, was sind das für...
Klingt aber spannend.
Kommt es dann raus. Ja, total verrückt.
Crazy. Wenn ihr Fragen aus dem Publikum habt, würde ich das Mikrofon mal weiterreichen. Einfach melden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Können wir alle früher zu Leica gehen, auf der Wiesnbühne?
Ich glaube, irgendjemand... Wir müssen eine Strohfrage stellen.
Kann jemand das bringen? Ah ja, danke, Göster. Ein Applaus für Göster.
So, bitte schön. Vielen Dank. Hi, Anschlussfrage an Conny und zwar erstens, ob von der Plot auch noch was zu erwarten ist und zweitens, ob da du jetzt so ein bisschen populärer langsam wirst, ob auch physikalische Tonträger irgendwann mal ein Ding sind oder ob du es ganz bewusst gar nicht willst und falls ja, warum?
Vielen Dank. Zu der Frage mit der Plot. Für die Leute, die es nicht kennen, der Plot ist die Band, in der ich vorher aktiv war. Wir haben das letzte Album rausgebracht, 2020. 2020 war es, glaube ich, Biedermann und Brandstifter. Und wir haben jetzt einfach gerade, weil das Projekt Conny mich gerade so sehr in Beschlag nimmt, einfach eine Pause eingelegt. Wir haben jetzt gerade aktuell nichts in der Planung, aber wir sind natürlich weiterhin, ich kenne Max seit der 5. Klasse, wir sind weiterhin sehr, sehr gut befreundet. Es ist jetzt gerade einfach nichts geplant, weil ich auch gerade einfach so viel mit Conny zu tun habe. Aber ich fand Biedermann und Brandstifter war ein großartiges Album. Wir müssen uns einfach nochmal durch die Max-Frisch-Romane müssen wir uns nochmal durchwühlen und dann gucken, wie das nächste Album werden soll. Aber wir haben auf jeden Fall Bock, was zu machen, definitiv. Zu der zweiten Frage nach den physikalischen Tonträgern. Ich würde das super gerne machen. Mein Management würde das auch sehr, sehr gerne sehen, dass wir einen physikalischen Tonträger machen, weil es dann doch eine Möglichkeit ist, nochmal ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. Ich bin auf der Suche noch nach einer guten Möglichkeit, das auf eine nachhaltige Art und Weise zu machen. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, zum Beispiel so Vinyl auch zu recyceltes Vinyl zu machen. Sowas finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ich persönlich träume von so einer Collectors-Edition von Manic Pixie Dream Boy, also Teil 1, 2 und 3 in so einem geilen Foldable und alle drei Platten haben so verschiedene Farben und es ist mega geil designt. Das ist mein Traum. Ich muss schauen, ob ich das nachhaltig irgendwie produziert bekomme, aber dann würde ich das sehr, sehr gerne machen. Ja. Sehr gut. Perfekt. Dann haben wir ja schon mal, dann sind die Produktionskosten schon drin.
Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne melden. Hier vorne gibt es eine Frage.
Ja, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, solche Fragen so schön zu formulieren. Aber wir hatten jetzt letzte Woche auf dem Sound of the Forest diesen Deep Talk über die politische Ebene der Kunst so. Und jetzt auch heute hat es irgendwie sehr viel Rolle eingenommen. Ganz stumpf. Was ist cooler? So die aktivistische Seite oder die künstlerische Seite? Und wie kann man das gewichten und wie löst ihr das?
Ich persönlich hasse die aktivistische Seite. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Das ist einfach eine Rolle, die mir aufgezwängt wurde. Es gibt keine andere Option für mich, das zu machen, was ich machen möchte. Und es ist meine Lebensrealität, die da wiedergespiegelt wird. Dementsprechend muss ich leider aktivistisch sein. Ich finde es aber ganz toll anstrengend. Also, aber dann.
Ich finde, das ist ein super entscheidender Punkt. Und zwar, dass Lisa, genau das, was Lisa sagt, halt sie ist in ihrer Rolle als Frau, genau wie du fragst, du wirst immer nach Sexismus gefragt. Und sagen, es ist gar nicht möglich für sie, das nicht aktivistisch zu machen. Und ich glaube, es ist halt so ein krasser Unterschied, wenn du dich für etwas frei entscheiden kannst und wenn du das halt nicht tun kannst. Und deswegen, ich merke das auch, wenn wir zusammen gestern irgendwie Fridays for Future spielen, ne, und ich sage halt, ey, oh, das ist doch voll geil und wir sind hier und da sind diese jungen Menschen, die so ihre Zeit freiwillig dafür hingeben, das zu machen und wir können denen irgendwie eine Motivation geben, wir können denen das Gefühl geben, gesehen zu werden und wie cool ist es und dann haben wir diesen Clash, weil Lisa halt irgendwie sagt, ja, für mich ist aber dieser aktivistische Teil gar nicht so das, was das Geile daran ist. Für mich sind die geilsten Momente, wenn ich eigentlich nicht nur als Frau, sondern einfach als Mensch, als Musikerin auf der Bühne gesehen werde, so. Und das habe ich auch erst verstanden, nachdem ich so viel mich mit Lisa auch über aktivistisch sein und Aktivismus unterhalten habe. Und deswegen kann ich schon auch sagen, dass dieser aktivistische Teil für mich super wichtig ist und mir super viel Spaß macht. Aber wie eben auch schon gesagt, ich kriege auch nicht so viel Hass dafür. Ne? Also ich glaube, es ist halt auch nochmal, für mich kann es auch spaßig sein, weil ich zu 95% gute Rückmeldung dafür bekomme. Aber wenn man es halt macht und dafür dann super, also wirklich schlimm beleidigt wird, bedroht wird dafür, dann ist sozusagen dieser coole Teil, das, was für mich schön ist, ist dann halt irgendwie nicht mehr gegeben. Und ich glaube, da muss man einfach das muss man einfach im Kopf irgendwie unterscheiden. Machst du das, weil du es musst, weil du es gar nicht anders kannst, oder machst du es, weil du es willst? So. Und das ist, glaube ich, ein grundlegender Unterschied.
ganz kurzer Fakt noch über uns. Ich habe große Probleme mit echter Emotion, bin eine ironische Maus und er kann sehr viel besser Dinge erklären, dass man sie nachvollziehen kann. Aber ich würde das exakt so unterschreiben.
Ja, dann gebe ich dir nochmal das Mikrofon. Dankeschön.
Und jetzt mal einfach auf der schönen Ebene. Gab es schon die Shows, wo du gesagt hast, ey, es wurde ich einfach als Künstlerin wahrgenommen und zwar alles andere scheißegal. So, ich hoffe einfach, dass du jetzt bitte ja sagst, aber ich meine... Nein?
Ja.
Man muss nicht na sagen.
Ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Zeit, in der alle Festivals das Gefühl haben, dass die Frauenquote oder die Flinterquote ihnen im Nacken sitzt. Und ich glaube, gerade ist eine Zeit, in der viel Gutes passiert, weil darauf geachtet wird. Das heißt, es ändert sich was, aber trotzdem ist es für viele Künstlerinnen oder KünstlerInnen fühlt es sich, glaube ich, dann häufig einfach so an, so nach dem Motto, so okay, die haben jetzt ihre 5 männlichen Headliner gebucht, jetzt fangen die an, die Quote zu erfüllen und jetzt kommt die Anfrage bei mir rein. Und wir haben uns auf dem Sound of the Forest ja über die Quote unterhalten und ich bin ja ein sehr flammender Verfechter der Quote. Ich finde das super wichtig und super gut. Aber trotzdem kann ich auch immer verstehen, wenn Menschen sagen, das Gefühl zu haben, für die Quote angefragt zu werden, ist halt einfach kein cooles Gefühl. Ich will für meine Musik angefragt werden. So. Und ich glaube, das ist halt irgendwie gerade einfach so eine Zeit, in der Lisa groß wird, ist jetzt gerade eine Zeit, in der man das schwierig unterscheiden kann, weswegen jetzt genau die Anfrage kommt. Und das ist, glaube ich, dann immer so ein bisschen schwierig.
Dann auf jeden Fall vielen Dank für alle, die da waren, auch für die Rückfragen. Der Plan ist, dass wir das Gespräch auch danach nochmal ins Internet stellen. Also könnt ihr es nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Hier geht es jetzt weiter mit Riskiert ein Bier. Und genau, danke an das Nonstalk-Team. Und danke, dass ihr da wart.